Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick, der Debatte im Inforadio, unter anderem mit folgenden Themen: Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung in Brandenburg, Berliner Abgeordnetenhausreform mit Diätenerhöhung und Standortprüfungen für neues Hertha-Stadion. Mein Name ist Holger Hansen. R2G oder Kenia? In Brandenburg sondiert die SPD, mit welchen Parteien eine neue Regierungskoalition möglich wird. In Frage kommen Bündnisse der Sozialdemokraten mit CDU und Grünen oder mit Grünen und Linken. Die erste Variante hätte eine Mehrheit von 6 Stimmen im Parlament, die zweite nur eine. Mein Kollege in Potsdam, Thorsten Südow, beobachtet die Sondierungsgespräche. Hallo Thorsten.
Hallo.
Was ist denn bisher an Gesprächen gelaufen?
Also es gab zunächst Sondierungen der SPD mit allen Parteien außer der AfD. Also es gab Treffen mit der CDU, mit Bündnis 90 Die Grünen, mit den Linken und auch mit den Freien Wählern. Und dann gab es am Donnerstag sogenannte Dreierkonstellation. Das war das erste Mal, dass es sowas gab. Also da saßen dann SPD, CDU und Bündnisgrüne am Morgen und am Nachmittag dann anstelle der CDU die Linken dabei. Natürlich ist über die wirklich wichtigen Punkte wie Energiepolitik, Braunkohleausstieg, Innenpolitik weiter mit der Aufstockung der Polizei, öffentlicher Nahverkehr, das, was alle eigentlich wollen, und auch über die Landwirtschaft gesprochen worden. Es gab hier und da Annäherung, aber genau abzuschätzen, wo jetzt die eine oder die andere Partei jetzt schon im Vorfeld möglicher Koalitionsverhandlungen dann Zugeständnisse gemacht hat, das haben wir eigentlich nicht erfahren.
Und Dietmar Woidke war auch nichts anzusehen, wem jetzt mehr Sympathien gelten könnten?
Also er war wirklich immer bemüht zu sagen, dass überall offene Gespräche geführt wurden, dass man sich auf Augenhöhe denn begegnet sei und kein Thema wirklich ausgeklammert hat, weil man könne ja auch für eine Regierungszeit von 5 Jahren nicht schon mit Fehlern und mit ausgeklammerten Problemen hineingehen. Es werde keine leichte Entscheidung sein, das hat er am Donnerstagabend gesagt. Und in beiden Verhandlungsoptionen, also Rot-Schwarz-Grün und Rot-Rot-Grün, gäbe es Potenzial hin zu einem Koalitionsvertrag. Also er hat sich da alles offen gelassen. Aber das Wochenende wird zweifelsohne mit weiteren Gesprächen die Entscheidung immer näher bringen.
Was meinst du, welche Konstellation hätte denn die größten Chancen? Deutet sich da schon überhaupt was an, mal abgesehen jetzt von den unterschiedlichen Mehrheiten, die wir am Anfang genannt hatten?
Ich denke, es geht doch eher in Richtung einer Koalition, die aus SPD, CDU und Bündnisgrünen besteht, weil es gerade in diesem wichtigen Punkt innere Sicherheit, Stärkung der Polizei, Stärkung der Justiz und auch im Wirtschaftskurs doch eher Übereinstimmung zwischen Rot und Schwarz gibt. Und wir dürfen nicht vergessen, die Linke hat bei den Wahlen annähernd 8 Prozentpunkte verloren, ist statt mit 17 Abgeordneten nur noch mit 10 Abgeordneten vertreten. Ja. Wir hören auch, dass es große Diskussionen in der Basis gibt, die sagt, 10 Jahre Regierungszeit sind von den Wählern nicht honoriert worden. Wir sind mit unseren wirklichen Erfolgen, auch sagen wir mal im Kita- und Schulbereich, nicht bei den Wählern durchgedrungen. Wir sollten versuchen, in der Opposition uns neu zu sammeln. Aber das ist jetzt erstmal auch nur so ein Gefühl. Und natürlich, die Grünen wissen auch, dass sie das Zünglein an der Waage sind, wissen aber auch, dass sie mit ihren Forderungen andere Landwirtschaftspolitik ohne Massentierhaltung oder auch einem zügigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in der Lausitz mit diesen Themen eben nicht überziehen können.
Da kann man sehr gespannt sein, wie das wirklich ausgeht. Wie geht es jetzt denn weiter im Zeitplan? Wann steht die neue Regierung?
Also am Wochenende und am Montag soll es noch weitere Sondierungen geben und dann wird es am Dienstag ab 18 Uhr in Potsdam ein Treffen der SPD-Gremien geben. Da wird dann entschieden, wir schlagen vor, die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen mit Grünen und dann wird es die dritte Partei sein. Die anderen Gremien, Grüne und Linke und CDU, werden sich im Verlauf der Woche äußern. Und dann müssen wir noch weiter gucken. Es wird am 25. Oktober vermutlich die konstituierende Sitzung des Landtages geben. Und dann bleibt nach der Verfassung ein Zeitraum von 3 Monaten. Dann muss die Regierung gebildet und der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin gewählt werden. Davor sind die Koalitionsverhandlungen gelagert. Ich denke, die Zeit wird reichen, dass vor Weihnachten eine handlungsfähige und auch mit einer Mehrheit ausgestattete Brandenburger Landesregierung steht.
Danke, das war aus Potsdam Thorsten Südow. Im Vorfeld der Sondierungsgespräche hat es Turbulenzen in der Brandenburger CDU gegeben. Nach dem schlechten Abschneiden bei den Wahlen war Landes- und Fraktionschef Senftleben zurückgetreten und am Dienstag dann hatte die Fraktion einen neuen Vorsitzenden, Jan Redmann, bisher parlamentarischer Geschäftsführer. Nach Tagen der Zerstrittenheit wollte die Brandenburger CDU-Fraktion ganz offensichtlich Einigkeit zeigen, Dominik Lenz berichtet.
Am Ende geht alles ganz schnell. Wenige Minuten nach Beginn der Fraktionssitzung im dritten Stock des Landtags ist das Ergebnis klar. 15 von 15 Abgeordneten stimmen für Jan Redmann als neuen Fraktionschef. Auch Rainer Genielke bekommt volle Zustimmung als neuer parlamentarischer Geschäftsführer. Bloß nicht den Eindruck von Unstimmigkeiten aufkommen lassen. Redmann tritt kurz darauf vor die Tür, redet von Einigkeit und verspricht, die Fraktion wird sich treu bleiben.
Ich habe auch in der Fraktion ganz deutlich gemacht, dass die CDU unter meiner Führung, die CDU-Fraktion, nicht nach links und nicht nach rechts, sondern vor allen Dingen nach vorne rücken soll. Die CDU ist sehr schlecht beraten, Flügelkämpfe zu betreiben.
Flügelkämpfe vermeiden, das hatte auch schon sein Vorgänger Ingo Senftleben versucht und war gescheitert. Und die Performance bei der anschließenden Pressekonferenz lässt zweifeln, ob die Einigkeit nicht doch den laufenden Sondierungen geschuldet ist. Frank Bommer zumindest, der in der vergangenen Woche noch in eine Kampfkandidatur gehen wollte, erzählt nun offen, warum er nicht gegen Redmann angetreten ist.
Wenn wir jetzt heute weiter dagestanden hätten, 9 sind für Herrn Redmann, 6 sind für mich, dann hätten wir jetzt ein Ergebnis gehabt, wo Sie viel zu schreiben gehabt hätten, was der CDU nicht gut getan hätte. Wir wären auch, ich sag mal wahrscheinlich, bei den Sondierungen schlechter erfahren.
Mit Sicherheit. Wohl das ganze politische Potsdam schaute gespannt auf den Ausgang der Wahl. Rauft sich die CDU zusammen oder tritt sie weiter zerstritten auf? In dem Fall wäre die Partei wohl kein potenzieller Partner mehr für eine mögliche Regierung gewesen. Jetzt wird erstmal weiter sondiert, sagt SPD-Generalsekretär Erik Stohn.
Ich glaube, das ist erstmal ein starkes Signal der CDU nach einem schlechten Wahlergebnis und wirklich Tagen der parteiinternen Unruhe, dass sie einstimmig Herrn Redmann zum Fraktionsvorsitzenden gewählt haben. Wir werden jetzt in weitere Sondierungsgespräche eintreten.
Auch mit Grünen und Linken. Die haben allerdings Zweifel an der neuen Einigkeit der CDU. Von Burgfrieden sprechen Benjamin Raschke, grüner Spitzenkandidat, und Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken.
Wohin geht die CDU denn jetzt? Das kann man aus dem Ergebnis nicht ablesen.
Dieses hektische Personalkarussell, was die CDU dort gerade hier in Brandenburg darstellt, hat ja nichts mit Stabilität zu tun.
Schon bald will die SPD festlegen, mit wem sie Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung aufnehmen will.
In Berlin gab es am Donnerstag eine heftige Debatte um die Parlamentsreform. Die Abgeordneten wollen sich eine kräftige Diätenerhöhung genehmigen, verbunden mit längeren Arbeitszeiten. Nur die AfD plädierte im Plenum gegen den Griff in die Landeskasse. Jan Menzel berichtet.
Die Debatte begann leise und wurde dann zu einer der hitzigsten der letzten Jahre. 5 Fraktionen seien sich darüber einig gewesen, sagte der SPD-Abgeordnete Thorsten Schneider, dass die Parlamentsarbeit nicht mehr zu schaffen sei. 1200 Vorgänge seien derzeit unerledigt, kaum ein Ausschuss schaffe seine Tagesordnung. Nötig sei aber nicht weniger, sondern mehr Kontrolle durch das Parlament, so Schneider, und spannte dann den Bogen zum Jahr 1933, zum Ermächtigungsgesetz der Nazis.
Und da ging es im Kern um eine Frage, um die vollständige Aushebelung parlamentarischer Kontrollrechte, meine Damen und Herren. Und bevor Sie jetzt dazwischen rufen, finde ich ja sehr unangemessen von der AfD, sollten Sie lieber zur Kenntnis nehmen, was ich davon halte, dass Sie nämlich rot anlaufen und zum Fußboden gucken und nicht dazwischen plappern.
Angesprochen und angespornt direkt zu erwidern, fühlte sich der AfD-Abgeordnete Martin Trefzer.
Sie instrumentalisieren die Machtergreifung der Nationalsozialisten, die Zerstörung der Weimarer Demokratie für ihre Diätenerhöhung. Das ist ein wirklich schäbiges Stück, was Sie hier aufführen.
Den anderen Parteien hielt Trefzer eine Selbstbedienungsmentalität vor. Die SPD habe sich als so wörtlich ehemalige Arbeiterpartei von den Arbeitern entfernt, so Trefzer. Sein Fraktionskollege Frank-Christian Hansel äffte später in der Debatte Willy Brandt nach, was ihm eine Missbilligung durch das Präsidium einbrachte. Der CDU-Abgeordnete Heiko Melzer sah sich durch das Schauspiel bestätigt.
Und ich sehe, Herr Hansel, das Kopfschütteln bei Ihnen. Dass Sie nun keine Fans von parlamentarischer Demokratie sind, das ist ja offensichtlich. Sie wollen weniger statt mehr Kontrolle. Und das ist perfide und das ist entlarvend.
Melzer betonte, dass mit dem Gesetz die Arbeitszeiten verlängert werden, das Parlament tage künftig von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Das Abgeordnetenhaus werde ein Hauptzeitparlament. Damit räume man mit der Illusion auf, dass die Abgeordnetentätigkeit ein Halbtagsjob sei, befand der linke Abgeordnete Steffen Zillig. Für die Grünen verteidigte Daniel Wesener den Kompromiss. Klar sei aber,
dass vermutlich noch kein Parlament in der Welt dafür Beifall bekommen hat, dass es sich und seinen Mitgliedern mehr Geld zuspricht. Das wird auch in diesem Haus bei dieser Reform mit Sicherheit nicht anders sein.
Wesener deutete an, dass die Grünen sich im Gegenzug für die Diätenerhöhung eine Parlamentsverkleinerung hätten vorstellen können. Redner von SPD, CDU, Grünen, Linken und FDP betonten, dass die Abgeordneten auch nach der geplanten Diätenerhöhung mehrere hundert Euro im Monat weniger verdienen würden als der Durchschnitt der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten.
Die Berliner Schulen bleiben ein Sorgenkind. Obwohl in vielen Klassenzimmern zweifellos guter Unterricht geboten wird, hakt es doch an vielen Stellen erheblich. Noch immer ist die Zahl der Schulabbrecher hoch und bei Ländervergleichen gehören Berliner Schüler oft zu den Schlusslichtern. Deshalb hat Bildungssenatorin Sandra Scheres jetzt eine wissenschaftliche Kommission berufen, von der sie sich wegweisende Ratschläge erhofft. Diese Qualitätskommission hat nun zum ersten Mal getagt. Thorsten Gabriel.
Sandra Scheres, ihres Zeichens Berliner Bildungssenatorin, bittet um Hilfestellung. 7 Professorinnen und Professoren sowie ein ehemaliger Hamburger Staatsrat sollen sagen, was getan werden muss, damit es im Berliner Bildungssystem besser laufen kann.
Es geht natürlich darum, die Schulqualität insgesamt zu verbessern, dass wir nicht zufrieden sind mit den Ländervergleichsdaten. Das ist ja kein Geheimnis. Oder auch, was die Schulabbrecherquote angeht, dass sie einfach zu hoch ist.
Scheres steht unter Druck. Es läuft nicht rund im Berliner Bildungssystem und sie selbst ist seit mittlerweile 8 Jahren die politisch Verantwortliche. Nach einem Qualitätspaket mit 39 Maßnahmen folgt nun eine Qualitätskommission, die das System unter die Lupe nehmen soll. So viel zumindest steht fest. Am Geld liegt es mittlerweile nicht mehr, dass Berlin in Rankings oft hinten landet. Wurden 2011 noch rund 7.400 Euro pro Kind ausgegeben, investiert die Stadt mittlerweile mehr als 9.000 Euro pro Kopf.
Das zeigt, wie viel qualitativ auch in die Berliner Schule geflossen ist, was ich auch richtig finde. Aber man muss sich schon auch damit auseinandersetzen, wenn all diese Ressourcen in das Berliner Schulsystem fließen und jedes Jahr mehr, was kommt hinten raus? Und das ist letztendlich unser Thema.
Vorsitzender der Kommission ist der Kieler Bildungsforscher Olaf Köller. Er weiß auch, wo zuerst angesetzt und hingeschaut werden muss. Bei den ganz Kleinen.
Berlin, wie auch andere Stadtstaaten, wie auch die großen Städte in Westdeutschland, haben einfach ein Problem, dass sie sehr, sehr große Anteile von sozial und kulturell benachteiligten Schülerinnen und Schülern haben. Und diese Ungleichheit beginnt sehr früh. Die beginnt fast vor der Geburt.
Deshalb steht unter anderem auch die frühkindliche Erziehung im Fokus der Forscher. Wie kann die Arbeit in den Kitas verbessert werden? Und beim Blick auf die Schulen weiß auch Köller, guter Unterricht hängt maßgeblich von der jeweiligen Lehrkraft ab. Angesichts der Tatsache, dass Lehrermangel bedingt immer mehr Quereinsteiger in der Schule unterrichten, warnt der Bildungsforscher allerdings vor vorschnellen Urteilen.
Sie werden keinen Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin in Deutschland finden, die Ihnen sagt, die Quereinsteiger können alle nichts. Natürlich können Sie nicht erwarten, dass ein Quereinsteiger am ersten Tag genauso gut unterrichtet wie jemand, der 10 Jahre Unterrichtserfahrung hat. Aber wie schnell diese Erfahrung aufgebaut wird, das weiß kein Mensch.
Noch in diesem Jahr will die Kommission erste Ergebnisse präsentieren.
Und jetzt wird's sportlich bei uns. In die Diskussion um ein neues Fußballstadion für Hertha BSC ist in dieser Woche noch einmal Bewegung gekommen. Nachdem Sportsenator Andreas Geisel, SPD, wiederholt den Standort Tegel ins Gespräch gebracht hatte, wird der nun nochmals geprüft. Das bestätigte am Mittwoch Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Die Staatssekretäre für Sport, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr haben demnach darüber beraten,
ob es mögliche Flächen gibt im Entwicklungsbereich Tegel, also Nachnutzung Tegel, die geeignet wären, ein Stadion aufzunehmen.
4 mögliche Standorte, 3 auf dem Flughafengelände, einer auf dem gegenüberliegenden zentralen Festplatz, soll die Tegel Projekt GmbH zunächst grob prüfen, so Lüscher. In 6 Wochen soll dann entschieden werden, ob einer oder mehrere davon weitergehend geprüft werden sollen.
Klar ist aber auch, dass das Thema der Erschließung natürlich durchaus kompliziert ist, nicht nur das Thema der Ausgleichsflächen und des Naturschutzes etc. Und natürlich auch die Frage der Lärmbelastung.
Die CDU begrüßte den Schritt des Senats. Damit werde der Wunsch von Hertha BSC nach einem neuen Stadion endlich ernst genommen. Skeptisch reagierten SPD und Grüne, vor allem wegen der noch fehlenden öffentlichen Verkehrsanbindung. Hertha-Manager Michael Preetz zeigte sich gesprächsbereit und offen für neue Vorschläge. Sie müssten aber auch umsetzbar sein. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Hertha immer noch das Olympiagelände als Standort für ein neues Stadion vorziehen würde. Inzwischen gibt es offenbar noch einen weiteren Vorschlag von Architekten, die ein neues Hertha-Stadion in der Nordkurve der AWUS bauen würden. Dort würde kein Wohnungsbau verdrängt und der Standort wäre verkehrstechnisch gut angebunden, sagen sie. Auch diese Diskussion geht weiter. Und das war der landespolitische Wochenrückblick, nachzuhören auch im Inforadio-Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Holger Hansen.
Inforadio-Podcast.